17. Juni 1968, Montag. Die USA wollen tschechoslowakisches Geld freigeben. Nein, nicht das Gold im Wert von 20 Millionen Dollar, das der Nation gehört. Das wünschen sie verrechnet gegen Entschädigung für 1948 enteignetes Eigentum. Dies sind nur 5 Millionen Dollar, die einigen Zehntausenden Bürgern zustehen, als Sozialversicherung, Eisenbahner und Militärpension, verdient in hiesigen Aufenthalten. Es gehört ihnen, aber ihre neue Regierung soll erst einmal schriftlich geben, dass die Summen ihre Empfänger auch erreichen, in angemessenen Umtauschraten. Wir sind keine Diebe, sollen die Kommunisten der GSSR sagen. Schon wieder ein sowjetischer Dichter hat Gefühle geäußert. Wosnesenski ist sein Name. Er tut das nicht für den 66-jährigen Arzt, der bei einem Hausbesuch Freitagnacht in Brooklyn erschossen und beraubt wurde. Nein, anlässlich eines weniger gewöhnlichen Todesfalls. Wilde Schwäne, wilde Schwäne, wilde Schwäne. Nach Norden, nach Norden, nach Norden. Kennedy, Kennedy. Er beklagt die Einsamkeit der Apfelbaumwurzeln auf Kennedys Balkon im 30. Stockwerk, wobei er sich nach Meinung der New York Times einer poetischen Lizenz bedient, sowie auch eines Defekts in der Erinnerung. Mrs. Kennedy wohnt im 15. Stock. Weiterhin hat ihn eine Ähnlichkeit des toten Senators mit Sergei Jesenin überfallen. »Du hast recht, die Woche ist rum«, sagt Marie. »Könntest du mich doch noch eine Weile in Ruhe lassen mit diesem Namen?« »Wieso Gelike?« »Entschuldige, meine ich.« »Du wolltest mal probieren, richtig? Hätte ich auch getan.« »In der IRT, weißt du, da sind doch die Ventilatoren paarweise angebracht. Da haben sie je einen abmontiert. Da tritt dir der Schweiß aus, als ob du am ganzen Körper w...« »Gesine, ich bin albern, ich weiß. Es wird verheilen. Es wird einmal gar nicht da sein.« »Wenn du wenigstens heulen wolltest.« »Du nimmst mir auch übel, dass ich über den Tod von Martin Luther King in ein paar Tagen hinweg war. Von dem, verstehst du, wusste ich nicht so viel.« »Wie war es vorgestern auf der South Ferry, die erste Fahrt auf eigene Faust?« »Glattes, graues Wasser. Da wollte ich dich strafen. Das ist mir gelungen.« »Ja. Nein. Da musstest du einmal ohne Hilfe anfangen.« »Gesine, ist es mecklenburgisch, dass ich eine Versöhnung mit dem Willen allein nicht hinkriege?« »Lass uns wieder warten.« »Okay, nun erzähl mir was. Das geht mich gar nichts an.« »Luise Papenbrook?« »Die geht mich gar nichts an.« »Machen wir es mit Falle oder ohne?« »Ohne.« Deiner Urgroßmutter ging es kaum behaglich in ihrer neuen politischen Wichtigkeit. Gelegentlich musste sie sich reinweg abstützen auf Trotz gegen den renitenten Schwiegersohn Crespal, der anderen Leuten als ihr abgeraten hatte von all diese Parlamenterei noch eins. Davon wurde das Gegenteil nicht ganz richtig. Das half ihr wenig beim Einschlafen. Sie war zum ersten Mal bei einer Partei eingeschrieben, in deren Betrieb vermutete sie Tricks, zum Fragen dachte sie sich zu gut. Wie gern wäre sie Pastor Brüshaver in allem gefolgt. Gerade von dem hatte sie Ärger auszustehen, so recht zum heimlichen Schütteln. In diese Union war sie eingetreten, ihrem Papenbrook zuliebe, seinem eingebildeten Befehl folgend, bloß ihm einen Platz halten wollte sie darin. Papenbrook jedoch, ungefähr war ihr so, hatte Geschäft und Politik streng auseinandergehalten, noch im Kontor, gewiss am Esstisch. Sie aber hatte die Politik ins Haus geholt. Die pontische Truppe war schimpflich abgezogen, die Wassergarnschen Veranstaltung war sie los. Den Unterneutland Vasarion hatte sie nicht für eine politische Erscheinung angesehen. Heimlich versuchte sie, den großen Saal im Erdgeschoss zurückzuziehen ins Papenbrooksche Eigentum und mag sich wohl ein paar Quadratmeter Fußboden verdient haben, als sie da 4 Tage lang auf den Knien lag und scheuerte. Der Saal schien ihr leicht zu verstecken, nämlich für das Behausen von Flüchtlingen ungeeignet. Überdies versteifte die amtierende Kommandantur sich nicht auf Vergnügung beim Tanzen. Oh, was konnte sie säuerlich blicken, wenn sie Gutherzigkeit bereitwilliges Opfer vortäuschen musste. Das Lächeln rutschte ihr des Öfteren weg, als sie die Doppeltür gleich wieder aufschließen musste für ihre Freunde von der Union. Nicht nur die, selbst Kinder hatten gewusst von dieser herrschaftlichen Halle, der halbmannshohen Eichentäfelung, den Lassewitschen Faunen und Nymphen darüber, dem hohen Jagdzähnstuck, dem rückwärtigen Erker ganz aus Kristallglastüren und dem gartengrünen Licht überall. Ein Kind hat sich gewundert, dass die Erwachsenen einen solchen Raum nur benutzten zu Anlässen. Oft tagte die Jerichoer Union kaum, Luises Selbstgefühl hakte an, bei fast jedem Mal. Da saß nun die Klubsch vorn, Vorsitzende, die Klucke. Luise gönnte ihr die Arbeit, nicht den Platz, hätte auch gern auf den Tisch geklatscht, in ihrem eigenen Haus. Der Klubsch hing mehr Fett an, als ihr Knochengerüst haben wollte. Es erinnerte Luise doch an die eigene Üppigkeit inmitten der ausgemergelten, abgerissenen Gestalten um sie. Was wussten die Leute davon, dass es Trauerspeck gibt? Die Klubsch durfte dann die Zeitung vorlesen. Die neue Zeit. Manchmal schaffte ein Exemplar den ganzen weiten Weg von Schwerin nach Jericho. Die Klubsch durfte das Wort erteilen. Kegebein, ihrem Angestellten, fiel dann etwas ein zur einstweiligen Vergabe von Stadtäckern als Gartenland für Flüchtlinge. Er hatte sie keineswegs um Erlaubnis gefragt. Dann sprach Frau Maas zum Behagen ihres Mannes über die Unrechtlichkeiten bei der Enteignung des Großgrundbesitzes. Auch Luise hatte da eine Entschädigung für angemessen gehalten. Nun konnte sie bloß nicken. Damit wollte sie zeigen, dass sie auch noch da war. So kam ihre Unterschrift auf das Telegramm, mit dem die Ortsgruppe der CDU Jericho Ende Dezember 1945 dem obersten Tulpanow mitteilte, dass er nicht schlicht nach Belieben den Vorsitz ihrer Partei austauschen dürfe. Nun wusste ein Herr Oberst Tulpanow in der sowjetischen Militäradministration Berlin von einer Luise Papenbrook und dass sie aufgemuckt hatte. Am Brüßhaver konnte sie sich überhaupt nicht halten. Der saß dabei, noch in der ersten Reihe wie ein Gast. Gewiss, er sprach mit, aber von deutschen Fehlern, von ehrlicher Besserung. Luise wollte ihm vergeben. Er hatte sich das im Nazilager so ausdenken müssen. Wie aber kam es, dass sie immerfort sich gemeint fühlte? Wagte er das? Ebenso, wenn er auf der Kanzel stand und von Tugenden predigte. So die Freundschaft, dass sie nicht zählten, es sei denn, sie wären verwandelt in Eigenschaften. Meinte er die Zurückhaltung Luises im Umgang mit den von Haases? Das konnte er nicht wissen. Das durfte er ihr nicht sagen. Es kam öfter vor, da hätte sie allen 17 Anwesenden der Parteiversammlung am liebsten zugerufen. Und ich? Ja, was krieg ich dafür? Zahlt ihr mir denn Miete? Schrieb da wieder einer mit bei Brüßhaver? Nicht in der Kirche. In Papenbrooks Saal ja. Dann hatten sie keine Macht als Reden. Damit war ihnen der Raum für Reden eingeräumt, den die kommunistische Partei nicht füllen konnte. In der Gesellschaft, die im Schützenhaus bei Krasemann zusammenkam, galt es erst recht als ein Indianerspiel mit den Sowjets. Da ließ sich ja nicht nur Duvenspeck, LDPD vernehmen, mit der Einsicht, dass im Liberalismus die Freiheit jedes Einzelnen mit der Freiheit jedes anderen vereinbar, also durch sie beschränkt sein müsse. Wenn die KP an einem Sonntag im Oktober Leute zusammenholen ließ, zum Abbrennen von Gutshäusern, die die Landschaft verschandeln, obwohl das gewiss eher die Tagelöhnerkarten taten, so hielt Heimatforscher Stoffregen eben befreit von Schienendemontage einen feinsinnigen Vortrag über den Einfluss italienischer und englischer Baustile auf Profanbauten Mecklenburgs, die wir am vorigen Sonntag zum letzten Mal erblicken durften. Im Protokoll stand etwas von der Dringlichkeit der Kartoffelernte. Dann wurde Stoffregen verhaftet. Ach, Gesine. Nein, damit machte Stoffregen sich bekannt. So war es gewünscht. Leute wie Duvenspeck hingegen und Bergi Quade, ob sie nun als Hausfrau oder Beamte ehemals unpolitisch gewesen sein wollten, sie wurden gebraucht für Posten im Antifa-Frauenausschuss als Gemeindebeiräte und womöglich fühlten sie sich deutlicher, wenn sie die Zuteilung eines Bezugsscheins nicht bloß als Person beantragen mussten, sondern anfangen durften, als Beauftragte und Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Was durften sie denn so beantragen? Was sie wollten. Die Entfernung von Friedrich Schenk aus dem Amt als Bürgermeister, die Errichtung einer Elektrizitätsleitung nach Jericho. Was bekamen sie aber? Was war die Grenze? Eine kann ich dir sagen. Sie hatten sich zusammengetan als private Vereine. Sie waren in öffentliche Ämter nicht gewählt, sondern eingesetzt. Ein Mandat hatten sie. Das war ihnen von allen Leuten aufgetragen. Das saß ihnen selber auf der Haut. Das war die Vergrößerung des Wohnraums. Ein imperatives Mandat war das. Du bist immerhin Mine Köpke. Du bist 6 Tage in der Woche deinen Arbeitern hinterhergeschießt. Der Sonntagvormittag ist draufgegangen für Rechnung und Buchhaltung und Steuer. Nun sitzt du abends auf dem Sofa. Duvenspeck ist auch da, in Hemdsärmeln. Du würdest dir gern auch die Bluse ausziehen. Na, am Hals aufmachen. Duvenspeck ist in Bedden Dun. Dat lädt ihm ganz pläsierlich. Nu geit mir doch dat Glas full. Full, Eduard. Prost, Edi. Da kommt das älteste Kind von den Flüchtlingen ins Zimmer. Zwar wie verabredet, stellt sich an den Ofen, will die Kissen für seine Geschwister wärmen. So eine 10-Jährige sieht mehr, als man denkt. Ganz den Respekt noch verlieren die Kinder vor dir, bloß weil die keine Wohnung kriegen. Hiermit beantragt die Liberaldemokratische Partei, das Los der Umsiedler zu erleichtern und bittet die sowjetische Kommandantur um Zuweisung von Wohnraum aus den Beständen der Besatzungsmacht auf dem Flugplatz Jericho Nord. Das war die Grenze? Ja, den Nachfolger von Ponti dachten sie zu überfahren. Der musste doch die leeren Häuser der ehemaligen Zivilangestellten auf dem Flugplatz sehen, die teilweise eingeschlagenen Fenster. Sie versprachen ihm die Herrichtung des Wohnraums durch das ehrliche Handwerk von Jericho. Sie bewiesen ihm, für nur eine Kompanie Wachpersonal ist solch ein Flugplatz doch zu groß. Wenn da nicht ein einziges Mal geflogen wird, ist der strategische Wert gleich, na sagen wir, null. Nun sehen Sie das doch mal ein, Herr Kommandant. Was war das für ein Kommandant? Den habe ich nicht gekannt, nicht gesehen. Platzhalter hieß er in Jericho, weil er nach 3 Wochen weiterging. Seine Antwort aber weiß ich. Vorstellen kann ich mir Verzweiflung über diese durch und durch verdrehten Deutschen. Wie die Hummeln dröhnen sie einem das Gehirn voll. Keine Ahnung haben sie von Territorialtaktik, dicht an der Grenze zu den Briten. Die sollen uns einmal fast besiegt haben? Es war eine kurze Antwort, gegeben mit dem allerletzten Rest von Geduld. Auch beschwörenden Ton kann ich hören, der im letzten Wort in Wut ansteigt. Nun rate.
Der Kommandant bedauert?
Nein. Die Rote Armee verbittet sich eine Einmischung in Angelegenheiten, die?
Nein.
Raus?
Nein.
Den Flugplatz gibt es nicht.
Den Flugplatz gibt es nicht.